Zweitens, der Kreis schließt sich. Es roch nach Schnee, und in ihren Augen brauste ein Sturm, als seien ihre Ohren verschlossen und als hörte sie ihr eigenes Blut rauschen mit der Urgewalt der Meere. Verwirrt hielt Tee sich die Hand vor die Augen, um der gleißenden Helle auszuweichen, die von überall her auf sie einzustürzen schien. Schließlich gelang es ihr, ein wenig der Umgebung in bekannte Muster einzuordnen. Sie stand auf einem Hochplateau, über sich sah sie nur Himmel, und auf einer Seite, majestätisch und unberührt, den Gipfel eines Berges, der in Schnee getaucht war. Von irgendwo unterhalb wehte der angenehme Duft kräuterbestandener Felsen herauf. Der heftige Wind, der Erinnerungen an die Gärten ihrer Kindheit zu ihr trug, konnte sie so nicht länger lähmen, wie er es früher getan hatte, sondern schien sie zu leiten, vorwärts zu treiben, mit sich zu ziehen. Irgendetwas Großes schien bevorzustehen im Land des immerwährenden Windes. Wind. Land des Windes. Immerzu. Dieser Gedanke, die Wortverknüpfung, weckte eine Erinnerung. Verwirrt dachte sie, oder vielleicht sagte sie es sogar, Tibet. Dieser Teil der Heimat ihres Vaters war der Volksrepublik gewaltsam eingegliedert worden, und das bedrückte sie seit langem. Ursprünglich hatte sie wie alle chinesischstämmigen Kinder der Nachbarschaft angenommen, dass die chinesische Intervention für die Tibeter einer Befreiung gleichkam. Ein Blick in die tibetische Geschichte zeigte dann auch, dass das Land weder durchgängig pazifistisch gewesen war, noch niemals zu größeren Einheiten gehört hatte. Aber als Jugendliche in einer US-Chinatown war es ihr schließlich unmöglich gewesen, nicht die Dokumentationen zur Kenntnis zu nehmen, die die ungeheure Gewalt bewiesen, mit denen die Chinesen, ihre Landsleute, ein in seiner Gesamtheit tatsächlich friedliches Land überfallen und kulturell in die Knie gezwungen hatten. Vor allem die Geschichte der zerstörten Klöster ging ihr nahe. Ein einziges Mal in ihrem Leben hatte sie ihren Vater den Tränen nahe erlebt, und das war an jenem Tag gewesen, als sie ihm ein Video zeigte, in dem geschildert wurde, wie die Überreste der tibetischen Medizin ins Ausland hinübergerettet worden waren. Nur noch 12 Mönche hatten um die alten Heilschätze gewusst, und das Tagebuch eines dieser weisen Männer war nach Europa gelangt. Es war ihr Vater gewesen, der sie in die chinesische Heilkunst eingeführt hatte, und er hatte stets mit Ehrfurcht und Respekt vom Können der Lamas Tibets gesprochen. Die junge Heilerin tat einen langen, traurigen Atemzug, und die klare Luft der Höhe stärkte sie. Ihre Augen wandten sich langsam wieder dem zu, was sich um sie herum befand. Nur wenige hundert Meter von ihrem Standort entfernt entdeckte sie Peter und Kane, die in einer Bodensenke hockten, und dieser Anblick trieb ihren Blutdruck in die Höhe. »Ein Schützengraben«, dachte die Ärztin entsetzt. In der Ferne hörte sie Kanonendonner. Es schien, als befänden sie sich inmitten einer kriegerischen Auseinandersetzung oder einer militärischen Operation. Wenn sie doch nur träumte, dann wäre das hier lediglich symbolischer Ausdruck der Schwere eines geistigen Konflikts. Auch der Shaolin vernahm das Dröhnen der Geschütze, aber er ließ sich davon nicht von seinem Ziel ablenken. Sie hatten einen Auftrag, obwohl Peter noch nichts davon wusste. Kane allerdings war nur allzu klar, was sie tun mussten. Er wartete auf die passende Gelegenheit. Er wartete auf Tee. Sie konnte seine Stimme hören, das wusste er, genauso wie er selbst sie vernahm. Sie hörte ihn, und diesmal wies sie ihn nicht zurück, obwohl sie unmöglich verstehen konnte, wie es ihm möglich war, direkt in ihre Gedanken hineinzusprechen. Er erkannte, dass sie ihm vertraute. Freundlich sagte er, »Du begreifst nicht, was hier geschieht, genauso wenig, wie ich es tue. Mir scheint aber, als sei das Geschick Tibets verknüpft mit einer gleichgültigen, habgierigen Geisteshaltung, die sich auf der ganzen Welt verbreitet hat. Nicht nur hier und nicht nur in diesem Konflikt. Dagegen müssen wir ein Zeichen setzen, neue Ideen und das alte Wissen um Harmonie wieder in Ehren halten. Geh auf den Gipfel des heiligen Berges und richte die Flagge Tibets auf, als Symbol für uns alle.« Tee empfing den Auftrag und ihre Gedanken begannen zu leben. »Das alte Wissen um Harmonie wieder ehren.« »Es ist so, wie Frère Roger damals geschrieben hat«, dachte die Shaolin-Schülerin, »der große heilige Mann der Ökumene im 20. Jahrhundert. Ein Grenzgänger, ein Brückenbauer, wie passend! Vertrauen soll wachsen auf der Erde. Wir alle gehören zur selben Schöpfung.« Sie wusste, dass sie sich zur rechten Zeit am rechten Ort befand und rannte so schnell sie konnte auf die Standarte zu, die auf der höchsten Klamm des Hochplateaus lag. Die verbotene Flagge Tibets, die auf dem Gipfel des Kailash aufgerichtet für die ganze Welt Gerechtigkeit erflehen sollte. Wieder musste die Heilerin innehalten, um zu Atem zu kommen. Über sich sah sie das weiße Glimmen des Berggipfels, auf dem die Sonnenstrahlen tanzten. Auch die Schwere der dahinziehenden Gewitterwolken einige Sekunden später wurde von dem Riesen reflektiert. Fasziniert beobachtete die Schülerin des Shaolin die flackernden Schatten auf dem Felsen, bis ihre Augen vor der hektischen Bewegung kapitulierten und sie den Blick abwenden musste. Im Herumfahren wurde ihre Aufmerksamkeit eingefangen von dem, was in Wahrheit das Chaos verursachte, und T erkannte, dass es sich nicht allein um ein Unwetter handelte. Kampfjäger überflogen den Himalaya, als sei er ein Übungshindernis. »Gib nicht auf«, hörte sie Kanes Stimme in ihrem Kopf. »Lauf weiter! Peter und ich werden versuchen, sie abzulenken. Geh du hinauf und richte die Flagge auf. Vergiss das nicht, was immer auch geschehen mag. Lauf aufwärts und richte die Flagge auf.« T spürte, wie die dünne Luft ihr den Atem nahm, und mit jedem Schritt schienen ihre Füße schwerer zu werden. Sie hörte sich selbst seltsam rasselnd in der Bergakustik keuchen, aber da war noch etwas anderes. Nach wie vor Kanonen, donnernder Hall wie von Repetiergewehren, Bombenabwürfe, von irgendwoher Trompetensignale. Am Horizont ging ein Kloster in Flammen auf. T wollte sich nach Peter und Kane umsehen, aber dichter Qualm versperrte ihr die Sicht. Und dann sah sie es. Hoch über ihr schwebte eine Wolkenformation, die aussah wie ein Delfin. Es war ein Baiji-Weibchen mit einem Jungen, und die ertrunkene Prinzessin sang. Die Fanfaren, die den rasenden Lauf der Heilerin bislang begleitet hatten, trugen plötzlich dieses sanfte, hoffnungsfrohe Geräusch. 100 Schritte vor dem im Gras liegenden Fahnenmast blieb Tis Atem fast völlig aus, aber die Schülerin des Shaolin ließ sich vom Gesang des Baiji-Weibchens ziehen. Da war er, der Mast auf dem Gipfel des heiligen Berges, und die Panzer waren keine halbe Meile entfernt, sie rollten auf sie zu. Bilder der Geschehnisse auf dem Tiananmen-Platz in Peking tauchten vor ihrem geistigen Auge auf, die sie glauben ließen, dass die Fahrzeuge nicht zögern würden, sie zu überfahren. Aber über sich sah sie den Himmel, Tian. Und das hier war ein Land des Friedens. Dies war nicht der Platz des himmlischen Friedens von damals. Hier bestand eine neue Chance für Harmonie. Die Heilerin wusste, sie durfte sich von den Panzern nicht abschrecken lassen. Es ging um so viel mehr. Tapfer setzte sie einen Fuß vor den anderen, immer auf die Flagge zu. Das Delfinweibchen sang noch immer. Und jetzt stimmte auch ihr Junges mit ein. T fühlte sich auf seltsame Weise gestärkt. Die Panzer näherten sich, und obwohl sie ihren Lehrmeister nicht sah, spürte sie, dass Kane in der Nähe war. Sie hoffte nur noch, dass es ihm und Peter gut ginge und sie sich eines Tages wiedersehen würden. Auf den letzten Metern zum Ziel begannen ihre Lippen lautlos zu beten. Und dann geschah das Wunder. Zu ihrer Linken erschien Kane, vor sich sah sie Peter. Alle drei erreichten gleichzeitig den Gipfel. Sie ergriffen gemeinsam die Flagge und richteten sie auf, für einen Augenblick unbewegt, wie in einer Momentaufnahme, obwohl die Welt sich um sie zu drehen schien. Und sie wussten, ein wichtiges Zeichen war errichtet worden. Es dauerte eine Weile, bis die Vorstellung der Flagge verblasste und T die Wand hinter ihrem Bett wieder vollständig wahrnahm. Ein Traum wie dieser schwand nicht so schnell. Langsam schaltete sich ihr Verstand wieder ein und erklärte die Symbole, die sie vor sich sah. Die Schneelöwen, die die weltliche und geistliche Herrschaft vereinten. Die Sonne, die über der ganzen Welt aufging. Die 12 Urstämme Tibets, wie diejenigen Israels. Mythische Vollkommenheit des Ursprungs, Wissen der Welt. Es waren große Gefühle im Spiel gewesen in ihrem Traum. Viel zu große. Gerade noch rechtzeitig registrierte sie, dass sie wieder im Begriff gewesen war, sich von ihren Empfindungen in einen Rauschzustand bringen zu lassen, der einer Depression gefährlich nahe kam. Dazu waren Gefühle nicht da. Sie erfüllten mehrere gute Funktionen, aber man durfte sich nicht zu ihrem Sklaven machen. Das Einzige, überlegte sie, was sie von diesem Traum behalten wollte, war die Erinnerung an den Gesang des Baiji. Die Angst, dass hinter diesen geistigen Bildern eine Art realer Auftrag für sie stand, eine Aufgabe, die sie zu erfüllen haben würde, wollte sie keinesfalls weiter nähren. Allerdings nagte der Gedanke so lange an ihr, bis sie das Zugeständnis machte, dass die Verbreitung der Idee von einer in ihrer Mystik geeinten Welt möglicherweise wirklich ein guter Leitfaden war, dem sie folgen könnte. Irgendwie. Peter reagierte nicht ganz so gefasst, als er ungefähr zeitgleich mit T in seinem Apartment aufwachte. Das, was er gerade mitbekommen hatte, war auf eine seltsame Art und Weise nicht sein eigener Traum gewesen, was er nun wirklich unentspannend fand. Wütend und verwirrt stampfte er durch sein Schlafzimmer, bis ein einzelnes Traumbild vor seinem inneren Auge zurückblieb, und zwar eines, das ihm gefiel. Es war T, deren Gesicht das strahlendste Lächeln zierte, das er jemals gesehen oder gar sich vorgestellt hatte. Unbestimmt erkannte er, dass sie die tibetische Flagge in den Himmel streckte. Aber das war nur ein Detail. Was ihn fesselte, war ihr Gesichtsausdruck, der ihn an etwas erinnerte. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, als was er diesen Eindruck aufzufassen, wie er ihn zu deuten hatte, aber das kümmerte ihn nicht. Er war ohnehin damit beschäftigt, das Traumbild einfach auf sich wirken zu lassen. Noch immer war er schläfrig, er gähnte. Und dann begriff er, dass es das Lächeln eines Priesters war, an das er sich erinnert fühlte. Oder besser, das Lächeln einer Priesterin. Sie wirkte wie die weisesten der Männer, die ihm damals im Tempel begegnet waren. Unwillkürlich freute er sich für T, denn sie sah glücklich aus. Langsam drang in sein Bewusstsein, dass er in wachem Zustand gerade dabei gewesen war, wieder eine Beziehung zu Lia aufzubauen. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, konnte er nicht verhindern, dass er sich wegen Ts Traumberufung auch in eigener Sache erleichtert fühlte. Denn frischgebackene Priesterinnen hatten sicher andere Dinge im Kopf, als komplizierte Beziehungen zu kitten, so dass ihn diese Idee von allen Verbindlichkeiten freisprach. Denn, so sagte er sich, er sehnte sich überhaupt nicht danach, eine verbindliche Beziehung einzugehen, weder mit Lia noch mit T. Außerdem konnte er kaum für eine Sehnsucht verantwortlich gemacht werden, die er im Schlaf verspürt hatte. Das galt natürlich nur, wenn es sich tatsächlich ausschließlich um einen Traum gehandelt hatte. Und diese Überlegung brachte ihn wieder zum Ausgangspunkt zurück. Seiner Verwirrung angesichts der Tatsache, dass das, was er beobachtet hatte, ganz offensichtlich nicht seinem eigenen Gemüt entsprungen war. Er hatte Ts Traum miterlebt, warum auch immer. Und es gab nur einen einzigen Menschen, der ihm diesbezüglich einen Rat erteilen konnte. Seinen Vater. Morgens um 5 in die Apotheke zu kommen, war für T wie ein Gang in eine andere Welt. Noch war die Sonne nicht aufgegangen. Noch hatte auch niemand mit Qigong oder Tai Chi Chuan Übungen begonnen. Die Welt war still und friedlich, als sei sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückgekehrt. Wenn sie dieses friedliche Sein aus dem Schlaf in die geschäftige Aktivität des Tages hinüberretten könnte, überlegte T, wäre die Erde ein Paradies. Aber ergab es Sinn, sich das zu wünschen? Es reichte völlig, diesen heilenden Raum, diese Erholung zu erleben. Es handelte sich nicht um eine Gegenwelt, in die man flüchtete, um sich zu verstecken, sondern um einen Ort mitten in der Welt. Genauso musste Franziskus es gelebt haben, schoss es durch Ts Bewusstsein. Francesco, der berühmteste Sohn Assisis, außerdem Italiens Nationalheiliger. Aber das hatte für die junge Heilerin keine Bedeutung. Für sie war er schlicht ein Bruder im Geiste, ein Barfußvorläufer, den sie gern kennengelernt hätte. Der Sohn des Tuchhändlers Bernardone war im Reichtum der aufstrebenden Städte des ausgehenden 12. Jahrhunderts aufgewachsen, hatte den Luxus aber schließlich gegen ein einfaches Leben im Bauerngewand getauscht, das später zum Habit wurde. Als gegen seinen Willen der Orden entstand, blieb er der Armut und der Arbeit in der Welt treu, statt sich hinter Mauern zu verschanzen. Er wollte sich nicht zurückziehen, weder von den Menschen noch von der Schöpfung als solcher. Sein Verhältnis zur Natur, deren Elemente er als Brüder und Schwestern auffasste, war von der gleichen Intensität und Unmittelbarkeit wie sein Mitleiden mit Jesus. Er war auch der Erste, von dem man nachweisen konnte, dass er die weihnachtliche Stallszenerie in die Gegenwart geholt hatte, indem er Kind, Ochse, Esel, Stroh und alles, was sonst noch vonnöten schien, zusammenbrachte um das Wunder der Menschwerdung Gottes in der Darstellung erneut wahr werden zu sehen. Auch Thi hatte in der schmerzhaften Reduktion existenzieller Glaubensinhalte das Geschehen von Bethlehem stets mit sich getragen. Selbst wenn jemand schlüssig beweisen sollte, sagte sie sich, dass das, was am Anfang des Lukas-Evangeliums dargelegt wurde, historisch niemals in dieser Form stattgefunden hatte, so wäre doch die zentrale Weihnachtsbotschaft immer noch wahr, und deshalb würde sie jedes Jahr in der Christnacht 3 zusätzliche Kerzen vor einer Krippe entzünden, je eine für jeden der ermordeten Priester, einschließlich derjenigen für Daniels. Und wenn sie die Figur des namenlosen Jungen mit den offenen Augen neben den Stall stellte, würde sie darüber nachdenken, ob es Zufall war, dass sie jetzt für Cain arbeitete, der sich ebenfalls, wie Franziskus, nicht abschottete, sondern die Tür zur Apotheke stets offen stehen ließ. Und der arbeitete, kein Geld annahm und einfache Kleidung trug. Auf dem Weg in die Stille des Apothekenzimmers kam sie am Raum mit dem Altar vorbei. Darin brannte eine Unzahl von Stumpenkerzen auf Untersetzern und fast heruntergebrannte Räucherstäbchen stießen letzte rußige Duftwölkchen aus. Eine Frage formte sich in Thies Bewusstsein. Würde Francesco sie nicht ermahnen, weil sie sich vom kirchlichen Kult entfernte? Für ihn wäre doch wohl das Entzünden von Kerzen vor einer Buddha-Statue eine Sünde. Andererseits war nicht sie es gewesen, die den Raum auf diese Weise erleuchtet hatte. Die Frage, ob sie sich auf Dauer von Cain zum Buddhismus gedrängt fühlen oder dem widerstehen und ihren eigenen Weg weitergehen würde, schob sie beiseite. Sie lebte nun einmal hier und sie wollte nicht weggehen. Sie hatte genug davon zu fliehen. Wenn das, was sie tat, eine Sünde war, musste sie eben die Verantwortung dafür übernehmen. Niemand hatte das Recht, sie davon abzuhalten, wenn sie selbst sich dafür entschied. Vor Gott. So leise wie möglich betrat sie die Apotheke und nahm ein Streichholz aus der großen Schachtel neben der Briefwaage, um ihr Tagwerk nicht vollständig im Dunkeln zu beginnen. Gegen 5:30 betrat Cain den Raum, erkannte aber zu Thies Erleichterung offensichtlich ihren Gemütszustand und überließ sie ihren Gedanken. Erst nach den Tai-Chi-Chuan-Übungen draußen und dem Frühstück in der Apotheke sprach er sie an. Sie erwiderte wie immer seinen Gruß mit einer Verbeugung und berichtete dann, »F.A. kommt nachher vorbei. Ich soll sie beraten wegen ihres neuen Freundes. Vermutlich geht es um... Naja, du weißt schon. In der Gemeinschaft ist sie dazu erzogen worden, alles Leibliche abzutöten. Sie kennt sich nicht aus und sucht Hilfe bei mir. So hörte es sich jedenfalls an, als sie mich anrief. Sie hat gekichert, du verstehst? Ich weiß nur nicht, ob ich dafür die Richtige bin.« »Weshalb solltest du das nicht sein?« Der Shaolin lächelte seine Schülerin ermutigend an. Thi schossen die wildesten Gedanken durch den Kopf. Beinahe fürchtete sie, oder vielleicht wünschte sie es sich sogar, jedenfalls hörte sie ihn beinahe fragen, »Ist mein Sohn ein guter Liebhaber?« Was würde sie dann antworten? »Wahrscheinlich die Wahrheit, wahrscheinlich, ja, der Beste.« Erster Gedanke an Paddy riss sie aus ihren Überlegungen. »Wie bitte?« fragte sie. »Nun, ich denke, dass du im Gegenteil sogar eine sehr gute Beraterin für die junge Lady sein wirst.« Thi zuckte skeptisch mit einem Mundwinkel, sagte aber nichts. Hatte sie nicht beschlossen, Cains Ratschlägen zu trauen? Selbsthass und grundlose Traurigkeit klopften zwar an, würden aber nach einiger Zeit von selbst wieder verschwinden, wenn sie ihnen keine Erfrischungen anbot. Erst am Spätnachmittag zeigte sich, dass Thi recht gehabt hatte. F.A. war in der Tat in die Apotheke gekommen, um sich in Liebesdingen Rat zu holen. Und es stellte sich heraus, dass sie damit keinen Moment zu früh erschienen war. »Ich habe Ryan gesagt, dass ich absolut nichts von ihm will, aber er hat es einfach nicht akzeptiert«, sagte F.A. von oben herab. Thi sah in ihre Augen und erkannte etwas völlig anderes. »Vermutlich geht es Ryan wie mir«, dachte sie. Er wird auch gesehen haben, dass F.A. sich seine Liebe wünscht. F.A. drehte sich zu Cains Balkontür um und gab zu, »Aber seit ich die Gemeinschaft verlassen habe, spüre ich, dass sich in mir etwas verändert. Das gilt prinzipiell selbst in Bezug auf Ryan, nur ist nicht er derjenige, um den es mir geht, sondern sein Cousin, Michael.« Thi nickte. Das begonnene Geständnis schien bei F.A. eine Art Initialzündung auszulösen. Ihre Wortwahl wechselte in ihr ureigenstes Proprium, Mehr sie selbst konnte sie kaum sein. Bei jeder anderen ihres Alters hätte ein solcher Sprachduktus lächerlich gewirkt. T aber, die mit F.A. und ihrer Familie seit vielen Jahren bekannt war, wusste einzuschätzen, dass die Jüngere zum ersten Mal seit langer Zeit wieder wagte, sie selbst zu sein. Er ist unglaublich rücksichtsvoll, macht mir den Hof, seit er mich kennengelernt hat. Er ist eine Reihe von Jahren eher geboren worden als ich, erweckt aber trotzdem nicht den Eindruck, als habe er wesentlich mehr Erfahrung in Liebesangelegenheiten. T kam ein Verdacht, der ihr den Atem stocken ließ. »Michael?« fragte sie. »Wie lautet sein Nachname?« Verblüfft stellte die Heilerin fest, dass sie sich bezüglich der gewählten Ausdrucksweise von ihrer Klientin anstecken ließ, und sie beschloss augenblicklich, diesem Vorgang einen Riegel vorzuschieben. »Fitzsimmons«, verkündete F.A. so stolz, als handele es sich um die Verleihung eines Adelstitels. T. grinste erleichtert. »Aha«, sagte sie. »Nicht Michael Scalaney. Gut.« »Er ist unglaublich sexy, wenn du weißt, was ich meine«, verkündete F.A. begeistert. »Weiß ich«, nickte T. und grinste. F.A. präzisierte, »ich wollte sagen, er vermag es, mich mit seinen geschlechtlichen Reizen in seinen Bann zu ziehen.« »Verstehe. Du bist fasziniert.«
»Jawohl.«
Sie kicherten beide. »Die Frage ist nur, ob das ausreicht, um eine Beziehung darauf aufzubauen.« Das kam von F.A. »Fragst du mich das jetzt?« »Das tue ich.« »Das kann ich nicht beurteilen. Erzähl mir mehr.« »Es gibt nicht viel mehr. Mit Ausnahme möglicherweise der Tatsache, dass er seine Blumen liebt.« »Aha«, machte T erneut und verschwand kurzfristig in totaler Verwirrung. »Welche Blumen?« Sie schwiegen. »Du solltest nicht«, begann T. Aber F.A. ergänzte von sich aus, »ich weiß schon, nicht nur auf derlei Faszinosa schauen, denn sie nutzen sich nur allzu rasch wieder ab und so weiter und so fort. Aber die Sache sieht bei Lichtbesehen folgendermaßen aus. Ich wünsche mir gar keine auf ewig festgelegte Beziehung. Noch nicht. Wobei ich nicht ausschließe, eines Tages mit Michael eine solche zu führen. Momentan wollen wir einander einfach nur Gutes tun. Jedenfalls gemäß der Einschätzung, die sich aufdrängt, wenn man unsere bisherige gemeinsame Geschichte betrachtet, erwarte ich mit einigermaßen hoher Wahrscheinlichkeit, dass seine Kameradschaft auch in dem Fall noch zuverlässig sein würde, wenn wir keine gemeinsame Familie gründen würden, woran zu denken in meinem Alter, wenn wir ehrlich sind, auch ein wenig übertrieben früh der Fall wäre. Punkt. »Aha«, sagte T hilflos zum dritten Mal. »Musste sie denn unbedingt versuchen, alle Probleme dieser Welt zu lösen? War es nicht besser, einfach abzuwarten, wohin das Leben sie drängte, so wie das Wasser es tat?« »T«, fragte F.A. vorsichtig, »darf ich dir bitte etwas anvertrauen?« »Natürlich, immer raus damit.« »Ich habe es satt, mich an die übertriebenen Moralvorstellungen der Gemeinschaft zu halten. Aber ich will auch keine Dummheiten machen.« »Wie würdest du dich an meiner Stelle verhalten?« T. zögerte. »Nun, das kann ich dir nicht sagen, weil jeder Lebensweg anders verläuft, mit seinen je eigenen Windungen und...« »Das ist augenscheinlich korrekt, aber eben eine Binsenweisheit. Lass mich meine Frage verdeutlichen. Bist du der Ansicht, dass ich die größte Sünde meines Lebens begehe, wenn ich mit Michael ins Bett steige?« Die Tochter der Haushälterin stutzte und ergänzte ihre eigene Äußerung. »Ich meine natürlich die größte Dummheit meines Lebens. Und selbstverständlich kannst du davon ausgehen, dass ich verhüten werde.« T sah angelegentlich zur Terrasse hinaus. War sie denn wirklich verantwortlich dafür, jeden mit den kirchlichen Normen zu versöhnen, nur weil geschehen war, was geschehen war? Nein, damit war jetzt Schluss. Nach und nach fühlte sie sich stärker, und das galt nicht nur für den Augenblick. Schlagworte wie Emanzipation und Selbstbewusstsein, genauso aber auch Kondomverbot und matrimoniale Güter schwirrten in ihrem Kopf umher, doch sie wischte sie alle gleichermaßen beiseite. F.A. kannte die kirchlichen Regeln, und sie war beileibe intelligent genug, sie eigenverantwortlich auszulegen. T. sah die Jüngere aufmerksam an und verzichtete auf eine direkte Antwort bezüglich der Frage nach der Sündhaftigkeit. Stattdessen fragte sie, »Was kann ich denn nun wirklich für dich tun?« »Sag mir, wie man sich schützt. Ich kann nicht mit Kondomen umgehen und traue den Informationen aus dem Internet nicht besonders. Meine Mutter kann ich ja wohl kaum danach fragen.« Na bitte, dachte Tee, sie weiß genau, was sie will. Moral liegt in der Verantwortung des Einzelnen, solange niemand durch sein Verhalten verletzt wird. In Ordnung, versicherte sie leichthin, das können wir machen. Also lass uns anfangen. Tee wusste genau, wenn das an die falschen Ohren gelangte, wären ihre universitären Vorträge für immer beendet. Schließlich handelte sie völlig entgegengesetzt der katholischen Ansicht von Sexualität und Fortpflanzung. Aber von derlei drohenden Visionen ließ sie sich schon lange nicht mehr beeindrucken. Schon gar nicht sollten sie ihr je wieder Angst machen, wenn sich das irgendwie vermeiden ließ. Sie ging ihren eigenen Weg, und in diesem speziellen Falle, angesichts diverser übertragbarer Krankheiten, wähnte sie sowohl sich selbst als auch F.A. mehr im Einklang mit katholischer Soziallehre, möglicherweise sogar mit Jesus selbst, denn je. Peter empfand das Laufband im stickigen Trainingsraum des Reviers als komplett ungeeignet, um ihn an einem sonnigen Tag wie diesem zufriedenzustellen. Also schnappte er sich kurzerhand sein Handtuch sowie TJs Mineralwasserflasche, »Hey, stopp mal!« und sprintete die Stufen hinab ins Freie. Erst im Park verlangsamte er seine Schritte. Zum Glück war es trotz der Helligkeit kühl genug, um ihn an übermäßigem Schwitzen zu hindern. Langsam joggte er über den kiesigen Sandweg, wünschte sich, es wäre der Betreten verboten, Rasen von nebendran und begann über seine Beziehungsfähigkeit zu reflektieren. Wirklich Lust dazu hatte er nicht. Besonders deshalb nicht, weil derlei Gedanken ihn bereits seit Tagen verfolgten, wenngleich er sie jedes Mal hatte abwehren können. Aber beim Laufen war Zeit genug dafür, ganz im Gegensatz zu sonst, und so fügte er sich in das, was er als unvermeidlich empfand. Praktisch jede Frau in seinem Leben hatte ihn enttäuscht, zum Teil bitter enttäuscht. Aber damit war er durch. Die Lösung war ganz einfach gewesen. Halte dich von Frauen fern, dann können sie dein Herz nicht brechen, egal wie viel Mühe sie sich geben. Aber jetzt war die Sache komplizierter. Er hatte ja versucht, sich von Lia fernzuhalten, nur ein wenig Spaß mit ihr zu haben. Das war laut ihrer Aussage schließlich auch das gewesen, was sie selbst sich von ihm gewünscht hatte. Aber sie hatte diesem Anspruch nicht standgehalten. Sie war vielschichtiger. Möglicherweise hatte aber auch er ihren Erwartungen nicht entsprochen, indem er ihre tieferen Seiten entdeckt oder sogar herausgelockt hatte. Er seufzte. Frauen waren so kompliziert, wenn man sie lange genug kannte. Man nehme Tee, ein schüchternes kleines Mädchen. Okay, jenseits der 30, aber trotzdem ein verschrecktes Vögelchen, wenn man sie nicht kannte. Aber auch die weise Frau steckte in ihr, das bewiesen ihre Augen. Ihr Verhalten in der Apotheke war gelassen und absolut professionell, in sich stimmig. Auf der anderen Seite dann plötzlich diese depressive Ausstrahlung, besonders wenn sie mit Lia zusammen war. Und überhaupt ihre undurchsichtige Vergangenheit. Irgendein Geheimnis wartete dort auf Entdeckung, aber Peter war ziemlich sicher, dass er nicht derjenige sein wollte, der es ans Licht brachte. Eigentlich nämlich blieb sie sich selbst immer treu. Sein erster Eindruck, ihre Schüchternheit, hatte sich als dauerhafter Charakterzug gezeigt, als sie sich auf dem Lammfell in seinem Apartment erschluckte und wich einer Parkbank aus, die spontan in seine Laufbahn gesprungen war. Dabei stieß er beinahe mit einem Papierkorb und einer netten alten Dame zusammen, die sofort ein gar nicht freundliches Gekreische zur Schau trug. »Siehste«, dachte er, »Tee hätte mir für das Zunge-Rausstrecken eben glatt eine Ohrfeige verpasst. Aber die Dame hat's nicht einmal gesehen.« Da war es wieder, das Bild. Tee mit ihren leuchtenden Augen auf dem Lammfell vor seinem Kamin. Ihr Lächeln war erloschen für einen Moment, als er sich zu ihr setzte und einen Augenblick lang sein Schatten auf ihren Oberkörper fiel. Ihre Scheu war ihm nie so deutlich spürbar erschienen wie damals. Sie war am ganzen Körper verkrampft gewesen, hatte sich, ohne es zu merken, leicht seitlich verdreht, aber er hatte es vermocht, ihr Zuversicht und Mut zurückzugeben. Ungeachtet ihres Alters hatte er es für möglich gehalten, dass sie schlicht noch wenig Erfahrung mit Männern gemacht hatte. Vielleicht waren ja die Andeutungen über Paddy nur Gerede. Erstaunlich war nur, dass er kurz darauf hatte feststellen dürfen, dass sie ganz offensichtlich keine Gerüchte gewesen waren. Aber für derartige Überraschungen schien Tee immer gut zu sein. Auch auf der Bühne hatte sie eine 180-Grad-Wendung hingelegt. Sie schien sich in vielerlei Hinsicht zu verändern, wirkte immer häufiger weder kindlich noch kindisch. Im Chandlers gab sie nicht mehr nur die sanfte Stimme im Hintergrund, sondern legte zwischen den Liedern Showqualitäten an den Tag, mit denen niemand gerechnet hatte, mit Ausnahme vermutlich von McDermott. Angeblich plante sie sogar, Chernus zu singen. gälische Balladen, die im Regelfall solo vorgetragen wurden. Außerdem sang sie jetzt auch Jazz. Das Trio TJT und McDermott hatte sich erst gestern erneut spontan auf die Bühne begeben, Lia dazu geholt und das ganze Restaurant die halbe Nacht lang blendend unterhalten. Das schloss Michael Scalani ein, der, wenn Peter das richtig mitbekommen hatte, die drei an diesem Abend überhaupt erst auf die Idee gebracht hatte, zu singen. Ganz nebenbei sollte Mary Margarets Bruder aber auch beim neuen Bischof wegen einer verschwundenen Personalakte recherchieren. Da musste er Peter nochmal nachfragen. Beinahe wäre der Detective mit einem entgegenkommenden Inlineskater zusammengestoßen, weil etwas am anderen Ende des Wegstückes, vor der nächsten mehr oder weniger T-förmigen Kreuzung, seine Aufmerksamkeit mit Beschlag belegte. Der Polizist nickte dem rollenden Zeitgenossen entschuldigend zu und hatte das merkwürdige Gefühl, dass er ihm bekannt vorkam. Einer der Myers? Wohl kaum. Im Heranjoggen sah er, wie jemand, der TJ reichlich ähnlich sah, 150 Meter vor ihm einer langhaarigen Frau mit einem seltsamen Bündel in der Hand etwas reichte, das offenbar gut schmeckte und in dem ein Stiel steckte. Das Bündel bewegte sich und die junge Frau streichelte es, wobei sie ihren Pferdeschwanz verführerisch zur Seite schwang. TJ sah von ihr weg in Peters Richtung, allerdings knapp an ihm vorbei, in die Büsche. Die Dame lutschte, das konnte der junge Kane jetzt erkennen, mit Leidenschaft an einem Schokoladenlutscher, und das Bündel, das sie auf den Armen trug, war die Apothekenkatze. In diesem Moment hätte er sowohl TJ als auch den nicht anwesenden McDermott erwürgen können, ohne zu wissen, weshalb. Aber es war nicht zu leugnen, die Langhaarige war T. Da war es praktisch, fand Peter in einem plötzlichen Anflug von Paranoia, dass 100 Meter von ihnen entfernt ein Seitenweg abzweigte, den er postwendend nutzte. Aber auch hier war er nicht allein. Zweifelsohne eine Frau, bemerkte sein Vater und joggte neben ihm weiter, ohne Peters Reaktionen auf seinen unerwarteten Auftritt bemerkbar zur Kenntnis zu nehmen. »Pah!« entfuhr es Peter. »Normalerweise sagst du doch Pah!« »Pss!« sagte Kane freundlich. »Was machst du hier?« fragte sein Sohn. »Ich war auf der Suche nach einer weisen Frau.« Danach habe ich mit ihr gesprochen, und gerade sah ich dich, wie du vor ihr flüchtetest.
Vor wem?
Vor T, antwortete Kane nachsichtig.
Du hältst sie für weise? Ehrlich?
Oh ja.
Peter schnaubte. Wieso? Weil sie Schokolutscher mag?
Ach, das ist dir aufgefallen, erkundigte Kane sich interessiert. Peter spürte, wie ihm das Blut in den Kopf stieg. Konnte sein Vater etwa seine Gefühle erkennen? Es gelang ihm ja nicht einmal selbst, die widersprüchlichen Empfindungen zu sortieren.
»Komm schon, Paps.« »Schon gut, entschuldige, Vater. Hör auf.«
»Sie kennt eine Menge Kräuter und versucht jetzt, sich auch das entsprechende Gehabe anzueignen. Neben dir wirkt schließlich selbst der ruhigste Normalmensch wie ein überdrehter Zwölfzylinder. Sie will ja nur so werden wie Ming Li.«
»Ist Ming Li denn kein gutes Vorbild?«
»Natürlich.« Sie hatten das Tempo verringert, um sich besser unterhalten zu können. Peter war einige Schritte neben Kane hergeschlendert, damit sich sein Pulsschlag normalisieren konnte, und blieb nun vollends stehen.
»Dann ist doch alles in bester Ordnung«, sagte Kane,
zuckte die Achseln und nutzte die günstige Gelegenheit, ohne seinen Sohn wieder auf den Hauptweg einzubiegen. Peter blieb mit seinen Überlegungen allein zurück. Ohne dass er einen Grund dafür hätte nennen können, stand am Ende einer mehr oder weniger bewussten Assoziationskette plötzlich Rebecca vor seinem inneren Bildschirm. Seine Ex beinahe Verlobte. Beinahe Verlobte deshalb, weil sie in letzter Minute seinen Ring abgelehnt hatte, und Ex deshalb, weil sie tot war, ermordet von einem eifersüchtigen Staatsanwalt. Das war definitiv eine Geschichte, die ein Kräuterweib schwer nachvollziehen konnte, so weise sie auch in den Augen seines Vaters sein mochte. Aber Lia würde seine Gefühle verstehen. Immerhin war sie verlobt gewesen. Und auch diese Verbindung war durch äußere Einflüsse in die Brüche gegangen. Peter seufzte. Er hatte doppelt unter der Tragödie gelitten. Man hatte seine Geliebte umgebracht und er selbst war dafür unter Mordverdacht geraten. Schließlich war es ihm mit Kanes und Kermits Hilfe gelungen, den wahren Täter dingfest zu machen. Er wünschte sich, Lia von all dem erzählen zu können, denn sie hatte in Beziehungshinsicht wirklich viel mit ihm gemein. Nur war sie im Moment oft mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Und wenn das einmal nicht der Fall war, wollte sie nur eines, Spaß haben, keine tiefschürfenden Gedanken.
Peter lächelte, weil das genau die Haltung war, die er selbst anfänglich ihr gegenüber an den Tag gelegt hatte. Und eigentlich immer noch an selbigen legte. Sie schien wirklich so etwas wie seine geistige Schwester zu sein. Mit T dagegen hatte er praktisch gar nichts gemeinsam. Sein Vater musste sich täuschen, so unwahrscheinlich das auch sein mochte. Die Frage war nur, wie er es beweisen konnte. Er war sicher, dass das möglich war, nur kannte er bislang keinen Weg zu diesem Ziel. Dafür kannte Lia anscheinend einen Weg in den Park, denn vor einem angerosteten Grill inmitten einer verkohlten Feuerstelle entdeckte er sie und setzte sich neben ihr auf die Bank. Sie sah überarbeitet aus, müde und abgespannt. Anscheinend entsprachen die Gerüchte um ihre Workaholic-Aspiration der Wahrheit. Er würde ihr helfen, sich ein bisschen zu entspannen. Und sich selbst gleich mit. Natürlich konnte er nicht ahnen, dass sie sich keine halbe Stunde später so kräftig in den Haaren liegen würden, dass er sich erneut fragen musste, ob eine Beziehung mit ihr überhaupt Sinn ergab. Mit seinem Zwilling. Immerhin. Robertsons Privatgemach im Obergeschoss des Pfarrhauses war opulent mit Holz getäfelt und überreich mit Sesseln, Stühlen und Tischchen versehen. Große Regale mit Kirchenrechtsliteratur suchte man vergeblich, denn diese Schmöker ließ er grundsätzlich an Ort und Stelle in der Universität. Dagegen fand sich eine umfangreiche Sammlung an Kriminalliteratur und Heimatromanen Englands. T grinste, als sie Robertsons Aura beinahe spüren konnte. Er war ein freundlicher, interessierter, intelligenter Mann gewesen, der sich um seine Studenten ebenso gesorgt hatte wie um seine Klienten am Kirchengericht. Mit dem Terminus »altmodisches Dachzimmer« war der Raum nur sehr unzureichend umschrieben. Das Pfarrhaus zu betreten erschien T beim zweiten Besuch seltsamer als beim ersten, was darin seine Ursache haben konnte, dass sie dieses Mal allein dorthin gekommen war und alles viel intensiver wahrnehmen konnte. Sie fühlte sich unwohl und biss sich auf die Unterlippe. Bislang hatte das Geräusch des Staubsaugers ihre nervösen Schritte übertönt, aber dieser Zustand hatte jetzt ein Ende. Erstaunlicherweise jedoch wirkte die eintretende Stille wie pure Barmherzigkeit, und der Stress ließ nach. »Willkommen zur Putzparty«, deklarierte Mrs. G. das Geschehen grinsend. »Schnapp dir einen Wischmopp und mach mit.« T. lächelte ebenfalls, griff nach einem Staubtuch und behauptete, »Ehrlich, Mrs. Kralova, ich bin aus keinem besonderen Grund hier. Es hat mich einfach wieder hergezogen.« »Ja, ja«, antwortete die Ältere, »wie die Motten zum Licht und die Verbrecher zum Tatort. Aber ich kann dir versichern, dass dieser nicht vorhandene Grund sich ohnehin in Luft aufgelöst hätte, denn ich kenne F.A.'s Pläne mit dem großen Unbekannten bereits. Natürlich sorge ich mich deshalb um sie, aber ehrlich gesagt, es ist mir lieber, wenn sie sich kopfüber ins Leben stürzt, als wenn sie sich zurückzieht, wie ich es getan habe.« Mrs. G. beobachtete ihren Gast aufmerksam, als erwartete sie eine bestimmte Reaktion, aber diese blieb aus. Kurzerhand übernahm sie selbst den nächsten Redebeitrag. »Ich habe mich nie wieder getraut, einem Mann nahe zu kommen. Später gesellten sich auch Wut und Trotz hinzu. Dabei hatte ich noch Glück. F.A. ist ein Kind der beginnenden Wechseljahre, gewissermaßen meine letzte Chance auf Nachwuchs gewesen. Heute bin ich froh darüber, dass ich sie habe.« T. schluckte. »Da haben wir etwas gemeinsam«, sagte sie und räusperte sich. Sie dachte an F.A. und deren heimliche Wünsche und konnte nicht verhindern, dass ihre Gefühle Amok liefen. War es so falsch, wenn Teenager Kinder bekamen? Wer konnte denn sagen, ob ihnen später diese Möglichkeit noch blieb? Ihr selbst würde sie, wenn die Ärzte recht hatten, wohl in Zukunft versagt bleiben. Mrs. G. kletterte, für ihr Alter äußerst gewandt, über ein Sofa und begann, dahinter den Boden zu wischen. »Wo du schon einmal hier bist«, setzte sie an, »kannst du mir eigentlich auch erzählen, was dich im Moment so bewegt. Gibt es in deinem Leben wieder einen Mann? Man hört so einiges.« Es dauerte einen Sekundenbruchteil, bis T begriff, dass die Haushälterin nicht von Peter sprach, sondern von Daniels. »Ich will nicht drüber reden«, sagte sie knapp. Komisch, Mrs. G. hatte ihr doch nur eine harmlose Frage gestellt, genauso wie Lia es bei ihrem Wiedersehen getan hatte. Und Lia war jetzt vermutlich wieder mit Peter zusammen. Egal, ihn kennenzulernen hatte sie viele Nerven gekostet, aber es hatte sie auch sehr glücklich gemacht. Also war es keine verlorene Zeit gewesen. »Ich will dich mit diesem Polizisten sehen«, postulierte Mrs. G. und nieste.
Dann fuchtelte sie mit den Armen in der Luft herum, um den Eimer mit den Putzlappen zu erreichen.
»Hm?« machte T unbestimmt und reichte ihr einen Staubwedel für die Stehlampe in der Ecke.
»Na, F.A. hat erzählt, dass du einen dieser Bullen liebst.«
»Das ist doch wahr, oder?«
»Och, ja.«
»Na also.«
»Und ich will dich mit ihm sehen. Krall ihn dir.«
»Das ist nicht so einfach«, meinte T.
»Lia hat ihn schon am Wickel, und er lässt sich das gern gefallen, wie es scheint.«
»Puh, Lia«, machte Mrs. G., und hätte sie das nicht trotz allem liebevoll gesagt, wäre T. erschrocken gewesen über die ungewohnte Impertinenz.
»Die will doch nur...« »Ach, vergiss es.«
Mrs. G. ließ offen, worin Lias ausschließlicher Wille in ihren Augen bestanden haben mochte.
»Jedenfalls will ich dich in seinen Armen sehen. Rote Haare passen sicher perfekt zu deinen Mandelaugen.«
Sie machte ein Gesicht, als sei sie sicher, dass sich das optisch wunderbar beißen würde.
»Ach, Sie meinen TJ«, sagte T mit breitem Grinsen.
»Ja, seine Haare sind klasse.«
Eine Weile putzten sie schweigend im Takt der Musik, die aus dem Radio drang. Bei jedem neuen Song hoffte T zu ihrer eigenen Überraschung, es möge Competitor sein. Zur vollen Stunde wurden Lokalnachrichten gesendet. Natürlich war wieder vom bislang ausbleibenden Erfolg der Polizei bei der Ermittlung der Priestermörder die Rede. Allerdings bereits mit weit weniger Elan als zu Beginn der Untersuchung. T widerstand dem Drang, das Radio auszuschalten, um nicht an Peters, Kermits und TJs Misserfolg erinnert zu werden. Danach drang Sandra Masons nichtssagende Erfolgsstimme über den Äther zu ihnen herüber. Sie kündigte eine Sendung an, die T bereits bekannt war.
»Unser heutiger Stargast ist der berühmte Stochastiker Mr. Patrick McDermott, auch bekannt als Mr. Joseph McRae, der Gentleman unter den Mathematikern und, wie man hört, noch zu haben.«
»Das ist eine Wiederholung«, behauptete T wahrheitsgemäß und schaltete nun doch das Radio aus.
»Was ist los, Kind? Du guckst so komisch.«
»Ach, nichts. Ich kenne den Stargast und seine Thesen einfach schon zu lange.«
Mrs. G. staunte, fragte aber nichts, sondern schlug vor:
»Na, dann mach doch deine eigene Sendung. Du findest sicherlich genügend Stoff dafür.«
»Tatsächlich?
Und worüber soll ich da sprechen? Kirchliche Personalpolitik?«
»Das macht doch Paddy schon. Ich meine Mr. McDermott.«
»Ich denke, so engstirnig bin ich nicht mehr.«
Mrs. G. sah sie verwirrt an, und T. begriff, dass McDermott für sie ein Unbekannter war. Sie setzte nach:
»Dieser Mathematiker«, sie zeigte auf das Radio, »er nimmt seine Beispiele aus diesem Bereich. Kirche und Co. Damit macht er Wahrscheinlichkeiten anschaulicher.«
»Dann wähl doch ein anderes Thema. Es gibt genug schwer verständliche Dinge. Zum Beispiel die Tatsache, dass unser Bischof ein Versuchsgelände für grüne Gentechnik unterhält.«
»Wie bitte?«
»Na, er finanziert es. Also im Prinzip habe ich nichts gegen derlei Forschungen. Diese Technologien zu medizinischen Zwecken zu nutzen, kann ich unterstützen. Leider noch im Gegensatz zu meiner Tochter und ihrer Gemeinschaft, ihrer ehemaligen Gemeinschaft. Aber Quallengene in Pflanzen einzufügen oder umgekehrt, das ist nun wirklich etwas, wo der Vergleich mit der Züchtung hinkt, den sie immer bringen. Das ist etwas ganz anderes, als Lebewesen aufzuziehen und zu bestimmen, wer mit wem Nachkommen haben darf. Dem Überschreiten der Artenschranken hat die Natur doch nicht ohne Grund einen Riegel vorgeschoben. Aber sie setzen sich einfach darüber hinweg. Wenn du mich fragst, dann wäre das Gotteslästerung. Vorausgesetzt, dass diejenigen, die es tun, an Gott glauben.«
»Was uns zurück zu Punkt 1 führt, und zwar zum Bischof«, sagte T., die fasziniert zugehört hatte, trocken.
»Ja«, sagte Mrs. G. traurig, »und das ist gar nicht mal alles, was auf dem Gelände der Kirche vorgeht. Und damit sozusagen in unserer Gemeinde.«
»Wieso, was denn noch?«
»Auf dem Grundstück steht ein Hochsicherheitslabor, und ich habe mal vorsichtig nachgeforscht. Ich weiß, was ich jetzt sage, ist moralisch gesehen eine schwerwiegende Anschuldigung, obwohl es rechtlich kein Problem darstellt. Aber es sieht so aus, als würden sie dort Klonexperimente durchführen, an Delfinen.«
»Delfinen?«
T fühlte, dass ihr Kopf für einen Moment völlig leer wurde, und wandte sich ab, in Richtung dunkler Zimmerecke. Sie ahnte, was kommen würde.
»Ja«, bestätigte Mrs. G., »Delfine. Bei G's. Weißt du, was für Tiere das sind?«
»Oh ja«, stammelte T. und fuhr herum.
»Oh ja, das weiß ich. In freier Natur kämpfen sie ums Überleben.« Ihr Gefühl und ihr Verstand stritten miteinander, so wie neulich, als sie zum ersten Mal von diesen Experimenten erfahren hatte, im Zoo. Klonen heißt Individuen retten. Aber die genetische Vielfalt geht verloren, wenn man nur wenige Individuen klonen kann, hier sogar nur eines. Andererseits war jedes Leben, jedes Individuum unendlich viel wert. Schließlich kam die junge Ärztin zu dem Schluss, dass die Geschichte mit dem Baiji nicht das Schlimmste war. Der Bischof unterstützt also mit Wissen seiner Gemeinde eine Technologie, die... Nein, ohne ihr Wissen. Sagten Sie nicht, die Gemeinde sei pro? Natürlich, man hat entsprechende Kampagnen zur Meinungsbildung lanciert. Aber die Gemeinde hat keine Ahnung davon, was genau geschieht. Mit Ausnahme vermutlich einiger Mitarbeiter, die Zugang zu gewissen Dokumenten haben. Leah Kramer zum Beispiel macht seit geraumer Zeit den Eindruck, als wisse sie davon. Immer ein wenig belastet und immer mit einer Baiji-Broschüre im Handgepäck. Danke, Mrs. Kralova. Sie haben mir wirklich sehr wichtige Dinge anvertraut. Mir ist jetzt einiges klarer, sagte Tia erleichtert. Ja, ergänzte Mrs. G., ich habe größten Respekt vor der Arbeit der Polizei, aber manchmal muss eben der entscheidende Tipp aus den Reihen der Betroffenen kommen. Ja, dachte T., und wir können nur hoffen, dass diese Hinweise dann auch dazu führen, dass man eine Technik, die potenziell dazu geeignet ist, das Leben auf der Erde zu zerstören oder an der Fortpflanzung zu hindern, erst lange genug prüft, bevor man sie großflächig nutzt.
Altmodische Polizeiarbeit, da haben wir es mal wieder, brummelte Kermit gutmütig in seinen nicht vorhandenen Bart. Nachdem er bereits die Archive des Bistums und der Kirchengemeinden durchsucht, sowie von der Sekretärin des Generalvikariates wegen häufiger Besuche eine Bonuskarte für den Kaffeeautomaten erhalten hatte, anbei einer Einladung für ein gemeinsames Essen nach Feierabend, war das Laientheologenseminar die letzte Möglichkeit gewesen, doch noch die Personalakten der Hauptverdächtigen einsehen zu können. Abgesehen vom Lebenslauf McDermotts, der offenbar trotz seines Theologiestudiums nie mit der US-Kirche zu tun gehabt hatte und bezüglich dessen er irische Quellen würde anzapfen müssen, waren seine Unterlagen jetzt komplett. Apropos McDermott, das war ja interessant. Detective Griffin verlangsamte seine Schritte und lungerte vor der geöffneten Tür zur Toilette herum, so dass ihm Folgendes an Aug und Ohr zu dringen vermochte. »Sie sind vollkommen übergeschnappt!« behauptete ein weißbehemdeter Mitarbeiter des Seminars aufgebracht und fuchtelte mit seiner Faust bedrohlich vor Paddys Gesicht herum. Der ließ sich nicht beeindrucken, hob beschwichtigend beide Arme und fing scheinbar zufällig ein paar Mal die Hand des Seminarlers ab, um sie von sich wegzulenken. Der Weißbehemdete fuhr fort, »Das Lied allein ist schon schlimm genug, aber dass Sie das auch noch öffentlich so ankündigen!« »Bill, beruhige dich! Er hat ein Recht darauf, seine Meinung zu äußern!« meinte eine vorbeistöckelnde, freundlich aussehende Sekretärin, ohne Erfolg. »McDermott, das eine sage ich Ihnen. Wenn Sie sich weiterhin dermaßen abfällig über die Kirche äußern, wird das Ihrer Karriere nicht förderlich sein.« Paddy lächelte und Kermit wusste exakt, weshalb. McDermotts Karriere war auch ohne die Unterstützung des Weißhemdes bereits auf dem Höhepunkt und er war weder finanziell noch sonst irgendwie abhängig. Er lebte sein Leben, und falls der Beamte vor ihm es doch fertigbringen sollte, die Fachwelt gegen ihn einzustimmen, was beim Inhalt seiner wissenschaftlichen Forschungsergebnisse mehr als unwahrscheinlich war, konnte er immer noch seinen eigenen Weg gehen, nur in einer etwas anderen Spur. Griffin hüstelte, nickte McDermott im Vorbeigehen zu und verließ das Seminar. Es roch nach gebonertem PVC und Desinfektionsmittel, als er zwischen gekachelten Wänden eine Treppenflucht hinabstieg. Die letzte Tür vor dem Ausgang stand zwar nicht offen, aber die darin befindlichen Personen befleißigten sich nicht der Mühe, leise zu sprechen, und so hörte er im Hinausgehen: »Dieser sogenannte Priester, Kane, ist einfach nicht anzutreffen. In der Apotheke nur zu bestimmten...« Kermit blieb stehen. Das war interessant. Was hatten diese Leute mit Peters Vater zu tun? »Vergiss nicht, wir müssen mit ihm sprechen.« »Larissa Minty kann der Gemeinschaft sehr schaden, wenn sie an die Öffentlichkeit tritt. Das Gleiche gilt auch für Miss Kramer. Wenn es nicht gelingt, diesen Schau, was auch immer, zu bekehren, wird es schwierig. Dann müssen wir beide zum Schweigen verpflichten oder diskreditieren. Und beides könnte sehr unangenehm werden.« Kermit konnte seine Reaktion nicht schnell genug unterdrücken und nieste ein Lachen heraus, das die Nase lief. »Peters Vater missionieren? Wie weltfremd waren diese Leute?«
Er verließ das Seminar und machte sich auf den Weg zum Revier. Unterhalb des offenen Bürofensters hörte er noch: »Tia hat gesagt, ich sollte es mal abends im Zoo versuchen. Das werde ich dann auch tun.«